Volker Ulrich, Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund. Was der nächste Morgen bringt, das war im Deutschland des Jahres 1923 oft ungewiss. Umsturzversuche, Hyperinflation, eine zerbrechliche Große Koalition. Und das waren nur einige der Herausforderungen, die es in diesem bewegten Jahr zu bewältigen galt. Angesichts des allgegenwärtigen Chaos erlebten die Deutschen ein Krisenjahr, das laut dem Autor und Historiker Volker Ulrich von Alltagsanarchismus charakterisiert war. Jeder kämpfte gegen jeden und für das nackte Überleben. Das galt in der Regierung genauso wie im Volk. Gleichzeitig brach sich neuer Lebenshunger Bahn. Wie im Rausch wurde exzessiv gefeiert, geliebt und gelebt. Während die junge Weimarer Republik mehrfach vor dem Zusammenbruch und Bankrott stand, blühten die Vergnügungsindustrie und die kulturelle Avantgarde auf. In unserem Blick zu Volker Ulrichs Buch Deutschland 1923 nehmen wir dich mit in diese fragile, aufregende und verwirrende Tollhauszeit. Die Ruhrbesetzung durch Frankreich und Belgien. Schon der Auftakt zum Jahr 1923 glich einem Paukenschlag. Frankreich und Belgien schickten am 11. Januar Truppen in das Ruhrgebiet. Die Begründung für den Einmarsch? Deutschland sei seinen Reparationszahlungen nicht in vereinbarter Höhe nachgekommen. Von Gelsenkirchen über Recklinghausen und Dortmund bis März 1923 wurden insgesamt 100.000 französische und belgische Soldaten im Ruhrgebiet stationiert. Im Vertrag von Versailles war 1919 zwar festgeschrieben worden, dass Deutschland als Kriegsverlierer für alle aus dem Ersten Weltkrieg resultierenden Schäden aufkommen müsse. Wie hoch der Gesamtbetrag am Ende sein sollte, hatte man aber offen gehalten. Diese ungelöste Reparationsfrage wurde zum beherrschenden Thema der Nachkriegsjahre. In einer Serie von Konferenzen versuchten sich die Alliierten auf einen gemeinsamen Reparationsplan zu einigen. Das böse Erwachen kam für die deutsche Bevölkerung dann mit einer Einigung im Jahr 1921. Briten und Franzosen forderten die Zahlung von 226 Milliarden Goldmark über den Zeitraum von 42 Jahren. Außerdem sollten jährlich 12% des deutschen Exports an die Alliierten abgeführt werden. Die deutsche Regierung wies den Zahlungsplan als undurchführbar zurück und machte einen Gegenvorschlag, der ebenfalls abgelehnt wurde. Und so ging es hin und her. Der damalige Reichskanzler Josef Wirth vertrat die Haltung, dass man ernsthafte Verantwortung übernehmen wolle und zahlungswillig, aber nicht zahlungsfähig sei. Dafür wurde Wirth im Inland scharf angegangen. Es lief eine regelrechte Hetzkampagne gegen ihn und andere vermeintliche Erfüllungspolitiker, die ihren traurigen Höhepunkt in der Erschießung von Außenminister Walter Rathenau fand. Damit spitzte sich die Lage weiter zu, denn der ohnehin rapide Kursverfall der Mark beschleunigte sich noch mehr. Die Märkte verloren ihr Vertrauen in die Währung. Und eine weitere Hürde gab es. Der neue französische Ministerpräsident Raymond Poincaré zeigte sich noch kompromissloser als sein Vorgänger. Er glaubte, dass die deutsche Regierung auf Zeit spiele und die Währung bewusst verfallen ließe, um sich vor Zahlungen zu drücken. Die Regierung Wirth bat wiederholt um Zahlungsaufschub, zuletzt am 14. November 1922. Dann trat der Reichskanzler zurück. Sein Nachfolger wurde der parteilose Jurist Wilhelm Kuno. Auch dieser bat um ein Zahlungsmoratorium, das ebenfalls abgelehnt wurde. Eine Konferenz zur Reparationszahlung in Paris ging am 4. Januar 1923 ebenfalls ergebnislos auseinander. Da war die Invasion für Poincaré schon beschlossene Sache. Er monierte Versäumnisse Deutschlands bei der Lieferung von Telegrafenmasten, Schnittholz und Kohle und ordnete die Invasion an. Das sei keine militärische Operation, verkündete er. Vielmehr wolle man kontrollieren, dass die Fabriken und Kohlegruben ihren Verpflichtungen auch nachkämen. In Deutschland empfand man die Okkupation des Ruhrgebiets, durch alle Klassen und Parteien gehend, schlicht gesagt als eine Frechheit. Und so wurde die Ruhrinvasion zu einem Akt, der tatsächlich so etwas wie eine Welle nationaler Solidarität und Patriotismus auslöste. In seltener Übereinstimmung beschlossen Unternehmer, Gewerkschaften und die deutsche Regierung, mit passivem Widerstand zu reagieren. Bis zum Oktober 1923 sollten 140.000 Menschen, unter ihnen 37.000 Beamte, mitsamt ihren Familien aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen werden, weil sie die Zusammenarbeit mit den Franzosen verweigerten. Aber der passive Widerstand hatte für die Finanzlage Deutschlands ruinöse Folgen. Die Regierung übernahm die Löhne der arbeitslos gewordenen Arbeiter und vergab großzügige Kredite an die Schwerindustrie, um deren Gewinnausfälle zu kompensieren. Gleichzeitig fehlten Steuereinnahmen und Kohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet. So musste Deutschland teure Kohle aus England importieren. Um das auszugleichen, wurde die Notenpresse angeworfen und die Inflation beschleunigte sich weiter. Es wurde schnell klar, dass der passive Widerstand nicht lange zu halten war. Die Stimmen, die die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den Besatzungsmächten forderten, wurden immer lauter. Die Atmosphäre war explosiv, die Wirtschaftslage katastrophal, die Bevölkerung vielerorts verzweifelt und hungrig. Weil Kuno weder in der Reparationsfrage noch bei der Stabilisierung der Währung Fortschritte aufweisen konnte, kündigte die SPD ihre Unterstützung auf. Am 12. August reichte Kuno beim Reichspräsidenten Ebert sein Abschiedsgesuch ein. Dieser beauftragte Gustav Stresemann mit der Regierungsbildung. Die Hyperinflation – Deutschland in der Wirtschaftskrise. Am 12. August 1923 kaufte die Autorin Thea Sternheim in Dresden 3 Pfund Fleisch für 3 Millionen Mark. Eier und Butter suchte sie allerdings vergeblich, wie sie frustriert in ihrem Tagebuch notierte. Dass am gleichen Tag die Regierung Kuno zurückgetreten war, schien ihr hingegen nicht erwähnenswert. Alles drehte sich eben nur noch ums Geld. Ende Juli stand der Dollarkurs bei 1:1 Million Mark. Als Stresemann am 13. August sein Amt als Reichskanzler antrat, war 1 Dollar schon 3,7 Millionen Mark wert. Das war keine Inflation mehr, sondern eine Hyperinflation. Preissteigerungen wurden nicht mehr täglich, sondern stündlich verkündet. Deshalb kam es zu regelrechten Kaufpaniken. Es ging darum, das Geld schnellstmöglich auszugeben, bevor es wieder an Wert verlor. Die Leute hamsterten Lebensmittel und investierten in Sachwerte, die sie später wieder verkaufen konnten. Besonders Rentner litten, denn ihre Ersparnisse hatten sich über Nacht in Luft aufgelöst. Angehörigen des Bildungsbürgertums ging es nicht anders. Wer auf Werte wie Beständigkeit und Zuverlässigkeit setzte, der wurde mit Hunger gestraft. Im scharfen Kontrast zur elenden Situation vieler Menschen standen aber auch der Luxus und die Vergnügungssucht der Inflationsgewinner. Einerseits waren das meist industrielle Großunternehmer. Sie konnten mit günstigen Krediten Fabrikanlagen, Immobilien und Firmen für Spottpreise kaufen. Zum anderen brachte die Inflation einen neuen Typus Mensch auf den Plan, im Berliner Volksmund auch Raffkes genannt. Sie fuhren Autos, rauchten teure Zigaretten und gaben sich mondän. Meist waren sie jung und hatten ihren Reichtum durch schnelles und unverfrorenes Handeln erreicht, durch Schieberei oder eine gute Spekulation am Markt. Nach uns die Sintflut, lautete hier die Devise. Sie lebten für den Genuss des Augenblicks, denn wer wusste schon, was der Morgen bringen würde? Das Nachtleben in den Städten florierte deshalb auch trotz der Krise prächtig. Wer es sich irgendwie leisten konnte, suchte Ablenkung und Zerstreuung. Der Publizist und Journalist Sebastian Haffner, 1923 gerade 16 Jahre alt, beobachtete, dass selbst die Liebe inflationären Charakter bekommen hatte. Er beschrieb es mit den Worten: Typisch folgten Liebesaffären einem extrem schnellen Lauf ohne Umwege. Die Jungen, die in jenen Tagen lieben lernten, übersprangen die Romantik. Und auch einer der populärsten Schlager der Zeit fing diesen Puls der Zeit ein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Besang es Marlene Dietrich. Auch im politischen Roulette galt das. Nach Wirth und Kuno war also Mitte August ein neuer Kanzler dran, Gustav Stresemann. Mit dessen großer Koalition beschäftigen wir uns im folgenden Abschnitt. Stresemann und die fragile Große Koalition. Als Gustav Stresemann am 13. August 1923 sein Amt als neuer Reichskanzler antrat, ruhten alle Erwartungen auf ihm. Er sei die letzte Reserve, die der deutsche Parlamentarismus zu vergeben habe, hieß es in der Wochenzeitschrift Das Tagebuch. Aber die Probleme, vor denen Stresemann stand, waren erdrückend. Der passive Widerstand an der Ruhr drohte zusammenzubrechen, die Hyperinflation setzte sich fort, gleichzeitig kursierten Putschgerüchte und die radikale Rechte und auch Linke lauerten auf ein Ende der parlamentarischen Demokratie. Ach, und als sei das noch nicht genug, gab es separatistische Bestrebungen in linksrheinischen Gebieten. Seit längerem war Stresemann als der Nachfolger von Kuno gehandelt worden, und der Fakt, dass er schon einen Tag nach seiner Ernennung ein Kabinett vorstellen konnte, zeugte davon, dass er darauf vorbereitet war. Der aus kleinbürgerlichem Milieu stammende Stresemann hatte zuvor einen Wandel vom Monarchieanhänger zum Vernunftrepublikaner durchlaufen. Nur durch ein Bekenntnis zur Weimarer Republik konnte der DVP-Vorsitzende eine Brücke zur Linken schlagen, was für die Bildung seiner großen Koalition unabdingbar war. Am 27. September verkündete Stresemann das Ende des passiven Widerstands. Die nationale Rechte reagierte entrüstet und sprach von Verrat, da man an der Ruhr doch angeblich kurz vor dem Sieg gestanden hätte. Der größte Protest kam aus Bayern, wo die Staatsregierung den Ausnahmezustand ausrief und den Regierungspräsidenten Gustav Ritter von Kahr als Generalstaatskommissar einsetzte. Mit nahezu diktatorischen Vollmachten sollte er wiederholt demonstrativ die Autorität der Regierung Stresemanns in Frage stellen. Ein Streit zur Arbeitszeitregelung führte Anfang Oktober zum Bruch der Koalition und kurz darauf zu einer erneuten Kabinettsbildung unter Stresemann. Eigentlich war diese nichts anderes als eine Neuauflage der Großen Koalition von zuvor, aber durch das Hin und Her wurde die Regierung immer weiter geschwächt. Dennoch schaffte es Stresemann, ein Ermächtigungsgesetz durchzubekommen, das der Regierung half, entschlossen gegen die Hyperinflation vorzugehen. Am 15. Oktober beschloss das Kabinett die Schaffung eines neuen Finanzinstituts, der sogenannten Rentenbank. Diese sollte mit einem Kapital von 3,2 Milliarden ausgestattet werden und dazu gab es eine neue Währung, die Rentenmark. Die Linke und ihr Deutscher Oktober. Die Stimmung im Frühherbst 1923 war von größter Spannung geprägt, schrieb der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer Mitte Oktober in sein Tagebuch. Man sagt sich jeden Tag, nun müsse eine Katastrophe eintreten. Der Zerfall des Reiches, Bürgerkrieg, irgendein Sturm. Nach der Oktoberrevolution von 1917 hoffte man nun auch in Moskau, dass die proletarische Revolution in einem deutschen Oktober losbrechen werde. Dazu schickte man sogar den Stellvertreter Leo Trotzkis illegal nach Deutschland, damit dieser dabei helfen könne, einen geheimen Militärapparat aufzubauen. Sprungbrett für den deutschen Oktober sollte Sachsen sein, wo die SPD seit 1919 regierte und sich mit den Kommunisten zu verständigen wusste. In Sachsen wurden zudem die sogenannten proletarischen Hundertschaften, die in der Regel aber lediglich über Gummiknüppel verfügten, im Aufbau von der Regierung unterstützt, wohingegen sie in Preußen verboten waren. Den nationalen Reichswehrtruppen war das ein Dorn im Auge, ihnen war der Einfluss der Kommunisten zu groß geworden, und so übte die Reichswehr Druck auf Stresemann aus, endlich etwas zu unternehmen. Dass die KPD wenig später mit Sozialdemokraten in Sachsen ganz legal eine Mehrheitsregierung formte, ging Stresemann und der Regierung in Berlin zu weit. Hier war man überzeugt, dass die Kommunisten revolutionäre Ziele verfolgten. Dabei hatte man in der KPD schon beschlossen, den bewaffneten Aufstand abzusagen, weil man nicht den erhofften Rückhalt der Masse verspürte. Nur die Hamburger KPD startete am 23. Oktober unter der Führung von Ernst Thälmann einen Aufstand, der aber schnell niedergeschlagen wurde. Einen Tag zuvor war die Reichswehr mit 60.000 zum Kampf gerüsteten Soldaten in Sachsen einmarschiert. Mittels einer sogenannten Reichsexekution wurden die Regierungen in Sachsen und Thüringen abgesetzt. Die Empörung war groß. Es kam zu Unruhen. In Freiberg eröffneten Soldaten das Feuer auf Demonstranten und töteten 23 Menschen. Und tatsächlich war es schwer zu vermitteln, wieso die Reichswehr in Bundesländern mit sozialistischer Haltung so rabiat und entschlossen gegen vermeintlich antirepublikanische Tendenzen vorgehen durfte, Bayern aber, wo die abtrünnige K-Regierung am Zug war, mit Samthandschuhen angefasst wurde. Die SPD konnte das nicht ignorieren, monierte einen Verfassungsverstoß und schied aus der Regierung. Damit war die Große Koalition am Ende und Stresemann musste mit einem Rumpfkabinett agieren, das über keine parlamentarische Mehrheit verfügte. Die Rechte und Hitlers Putsch im Bürgerbräukeller. Eigentlich waren sie seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs 1918 nie verstummt. Die Rufe nach einem starken Oberhaupt, das Deutschland vom Trauma der Niederlage befreien und zu neuer Größe führen sollte. Und das Chaos des Jahres 1923 ließ diese Forderung nur noch lauter werden. Besonders in Bayern sehnte man sich nach einer diktatorischen Macht. Eine Stimmung, von der vor allem die Nationalsozialisten profitierten. Und der Parteivorsitzende der NSDAP, Adolf Hitler, füllte mit hämischen Tiraden gegen den Versailler Friedensvertrag, gegen Juden und die Regierung in Berlin die Versammlungssäle. Zwischen Januar und November 1923 traten etwa 47.000 Menschen in die Partei ein, die zuvor nur rund 8.000 Mitglieder hatte. Anfang September kam die bayerische Rechte zu einem sogenannten Deutschen Tag in Nürnberg zusammen. Vaterlandsverbände, Kriegsvereine und Offiziersbünde marschierten gemeinsam durch die Stadt und sorgten für Begeisterung in der Bevölkerung. Der Ex-General Ludendorff versprach Hitler seine Unterstützung. Der Deutsche Kampfbund wurde gegründet, mit Ludendorff an der militärischen und Hitler an der politischen Spitze. Dass Gustav von Kahr am 26. September zum Generalstaatskommissar ernannt wurde, nahm den Nationalsozialisten zunächst Wind aus den Segeln. Er verbot zwar Versammlungen der NSDAP, machte sich aber bei der völkischen Rechten auch dahingehend beliebt, dass er mit großer Schärfe gegen die bayerische Linke, besonders die KPD, vorging. Auch ließ er rund 30 jüdische Familien aus München ausweisen, weil sie sich angeblich an der Not des Volkes bereichert hätten. Von Kahr und die Männer, die mit ihm an der Spitze die Macht vereinten, waren ebenso wie Hitler gegen die Reichsregierung in Berlin. Auch sie wollten Deutschland vom Marxismus befreien und eine nationale Diktatur errichten. Aber da hörten die Gemeinsamkeiten dann auch langsam auf. Die bayerische Spitze wollte abwarten, wie sich die Dinge in Berlin entwickeln würden. Aber Hitler drängte, loszuschlagen. Von Kahr, Lossow und den Chef der bayerischen Landespolizei Seisser beschrieb er später als drei Zauderer. Am Abend des 8. November hielt Gustav von Kahr im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede, als Hitlers SA-Leute den Saal nach allen Seiten abriegelten. Hitler, der draußen gewartet hatte, warf sein Bierglas auf den Boden und stürmte mit gezogener Pistole den Saal. Ein Schuss in die Decke brachte Ruhe in die aufgebrachte Menge und Hitler verkündete, dass die Veranstaltung umstellt und die bayerische Regierung abgesetzt sei. Hitler befahl von Kahr, Lossow und Seisser barsch in ein Nebenzimmer, wo er sie dazu aufforderte, sich auf seine Seite zu stellen. Die Anwesenden im Saal konnte Hitler außerdem mit einer kurzen Rede auf seine Seite ziehen. Waren sie anfangs noch entrüstet, so jubelten sie ihm nur wenige Minuten später lauthals zu. Ein Zeitzeuge beschrieb den Stimmungswandel als etwas, das ihm wie Zauberei vorgekommen sei. Kaum hatten von Kahr, Lossow und Seisser den Bürgerbräukeller aber verlassen, verkündeten sie, dass sie diesen Putsch niemals gewollt hatten und ihre Stellungnahmen erzwungen worden waren. Das Scheitern des Putsches war damit vorprogrammiert. Am nächsten Tag marschierte Hitler mit Ludendorff und 2000 Mann durch München, bis der Zug auf einen Posten der Landespolizei stieß. Diese eröffnete das Feuer. 14 Putschisten starben. Hitlers Leibwächter wurde verletzt. Ludendorff ließ sich anstandslos verhaften. Hitler flüchtete und wurde erst 2 Tage später festgenommen. Durch die Niederschlagung des Putsches war die Umsturzgefahr gebannt. Dass München aber einem Tollhaus glich und große Teile der Bevölkerung Sympathien für die Putschisten hatten, verhieß nichts Gutes für die Zukunft. Separatistische Bestrebungen im Rheinland und in der Pfalz. Am 21. Oktober 1923 wurde das Aachener Rathaus erstürmt und die Rheinische Republik ausgerufen. Rund 2000 Separatisten besetzten die öffentlichen Gebäude der Stadt. Die Stunde der Freiheit habe geschlagen, verkündeten die Separatisten. Auch ins Koblenzer Schloss drangen die Separatisten ein. Während sie ihre grün-weiß-rote Flagge hissten, verhedderte sie sich am Seil und blieb auf Halbmast. Ein schlechtes Omen. Die Abneigung gegenüber der preußischen Dominanz war nicht neu. Aber das Krisenjahr und der durch Stresemann aufgekündigte passive Widerstand an der Ruhr hatten der Bewegung neuen Rückenwind gegeben. Auch in zahlreichen anderen Städten der französischen und belgischen Zone gab es in den folgenden Tagen zahlreiche Versuche der Separatisten, die Macht an sich zu reißen. Auch auf die Pfalz griff die Bewegung über. Aber die autonome Pfalz kämpfte mit den gleichen Problemen wie die Rheinische Republik. Die dortigen Beamten versagten den Dienst. Es fehlte an finanziellen Ressourcen und lebensnotwendige Dinge wurden beschlagnahmt. So kam die autonome Pfalz in der Bevölkerung zu ihrem Spitznamen Autonehmende Pfalz. Stresemann lehnte jede Diskussion über eine Loslösung der Gebiete von Deutschland ab. Es sei eine Illusion, daran zu glauben, dass ein eigenständiger Rheinstaat nicht mehr von Frankreich sanktioniert und drangsaliert werden würde. Auch die Bevölkerung stand größtenteils nicht hinter den Separatisten. Die Bewegung versackte noch bevor das Jahr 1923 zu Ende ging. Endlich etwas Ruhe, Stabilisierung und das Wunder der Rentenmark. Am 15. November war ein US-Dollar 2,52 Billionen Mark wert. Die Hyperinflation hatte ihren Höhepunkt erreicht und gleichzeitig ihr Ende. Denn es war der Tag, an dem die Rentenmark ausgegeben wurde. Die Währungsreform funktionierte. Man konnte 1 Billion Mark gegen 1 Rentenmark eintauschen. Und der Bevölkerung erschien es wie ein Wunder, plötzlich wieder in kleineren Zahlen denken zu dürfen und sogar Groschen in der Tasche klimpern lassen zu können. Trotz dieses Erfolgs waren die Tage der Stresemann-Regierung gezählt. Am 23. November wurde ihr, nach nur insgesamt 103 Tagen, das Vertrauen entzogen. Stresemann hatte die Weimarer Republik erfolgreich durch die zweite Hälfte des Krisenjahres geführt, aber nach all den geschilderten Herausforderungen, die er zu meistern hatte, war er nicht nur gesundheitlich stark angeschlagen, er schaffte es auch nicht mehr, die unterschiedlichen Parteien an einen Tisch zu bringen. Der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx besaß das Vertrauen der SPD und sollte auch eine Minderheitsregierung zusammenhalten. Und so wurde er der neue Reichskanzler. Am 8. Dezember wurde ein Ermächtigungsgesetz verabschiedet, das es Marx erlaubte, Stresemanns Politik der politischen Stabilisierung in das Jahr 1924 hinein fortzusetzen. Das Jahr 1923 ging schließlich mit Katerstimmung, aber auch einer gewissen Erleichterung zu Ende. Das Schlimmste schien überstanden. All die Gefahren des Jahres 1923 hatten die Weimarer Republik wiederholt vor die Existenzfrage gestellt. Es war ein Tanz auf dem Vulkan, an dem die junge Republik hätte scheitern können und für das viel Lehrgeld gezahlt wurde. Aber die Weimarer Republik überlebte diese heikle Zeit, haarscharf. Und die Gegner der Demokratie hatten ebenfalls dazugelernt. So zog Hitler aus seinem gescheiterten Putschversuch vor allem die Lehre, die ihn später an die Macht bringen sollte. Nur im Bund mit konservativen Eliten in der Reichswehr und Wirtschaft und auf scheinbar legale Weise würde er Erfolg haben können. Damit war das Jahr 1923 auch für die unsägliche Karriere Adolf Hitlers besonders prägend.